Liebe Schwestern, liebe Brüder, dass ich heute hier das Wort der Verkündigung sagen darf, ist ein großer Vertrauenserweis ihrerseits, dass das Wort Gottes, der Same, auch aus katholischen Händen verstreut, der richtige Samen ist. Darauf kommt es an. Es muss der richtige Samen sein. Und wenn er es ist, dann kommt es nicht auf den Sämann an, wer er ist, sondern dass er unverkürzt und unverfälscht den richtigen Samen darbietet. Und das hoffe ich auch zu tun. Wir haben in diesen Tagen, die wir hier zusammen waren, uns darüber Gedanken gemacht, berufen zur Heiligkeit. Das ist ja ein unglaublicher Anspruch. Aber dieser Anspruch kommt nicht von den Menschen. Der ist zwar durchaus einmal eine satanische Anfechtung gewesen, als im Paradies die Schlange sagte, ihr werdet sein wie Gott. Aber Gott hat dem gefallenen Menschen es angeboten, so zu sein, wie er ist. Seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. Jetzt frage ich, ist zu Ihnen in der Seelsorge schon mal jemand gekommen mit dieser Frage? Herr Pfarrer oder Schwester, können Sie mir sagen, wie man heilig werden kann? Also ich muss ehrlich sagen, diese Frage ist selten über die Lippen eines Menschen gekommen im Gespräch mit mir. Die Leute haben alle möglichen Wehwehchen, familiäre Sorgen, private Kümmernisse, aber heilig werden. Da kam doch auch mal ein junger Mann zu Jesus und sagte, was muss ich tun, um heilig zu werden, das Reich Gottes zu erlangen? Und da hat Jesus gesagt, halte die Gebote. Halte die Gebote, das klingt so dogmatisch. In unserer Leseordnung in der katholischen Kirche ist heute aus Matthäus 5, also aus der Bergpredigt, ein Passus genommen, den ich verkürzt darbiete. Jesus sprach zu seinen Jüngern, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Wir haben in diesen Tagen auch mal ins Gespräch gebracht, wie Jesus uns Anteil gibt an seiner Intimität mit dem Vater. Man kann auch sagen, in der Person Jesu hat der Vater uns Anteil gegeben an seiner großen Intimität zu den Menschen. Er reißt sich gewissermaßen in seinem Sohn das Herz aus der Brust. Also eines der schönsten Sätze in der Heiligen Schrift, so sagt einmal Sundar Singh, ist das Wort aus dem Johannesevangelium, das Nikodemus-Gespräch, wo Jesus sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Das ist der schönste Satz, wenn man den einmal verinnerlicht, was das bedeutet, dass der Vater uns das Kostbarste schenkt, was man geben kann. Es gibt ein alttestamentliches Vorbild, das aber Gott übertroffen hat. Das Abraham-Vorbild, der seinen Sohn opfern sollte. Aber Gott hat ihm die Hand zurückgehalten, weil er es vollenden wollte. Er, der dahin gab, seinen einzigen Sohn. Und Jesus hat diese Sendung übernommen. Wissen Sie, wenn wir die ganze Heilsgeschichte unter diesem Aspekt einmal betrachten, Gott verschenkt sich an uns. Er entäußert sich, das beginnt ja schon in der Schöpfung der Welt. Die ganze Schönheit Gottes. Das alles ist Ausfluss seines Wesens, der Kosmos, die Welt, die wir in ihrer Schönheit preisen, die den Menschen leider immer mehr verderben und in ihrer ganzen Raff- und Giersucht. Ja, und dann kommt Jesus und sagt, halte die Gebote. Jetzt müssen wir auch das mal unter diesem Aspekt betrachten. Nämlich, die Gebote Gottes sind Ausfluss seines Wesens. Er gibt den Menschen also nicht irgendwelche Anordnungen, die dem Menschen wesensfremd wären oder die ihm, Gott, wesensfremd wären, sondern er gibt uns Anteil an seinem Innersten. Im Grunde, wenn man das so sagen darf, sind die 10 Gebote die Lebensgesetze, nach denen Gott ewig lebt. Natürlich auf menschliche Weise transponiert auf unsere Verhältnisse. Aber im Grunde ist es das innerste Wesen Gottes. Das heißt, er gibt uns auf irdische Weise die Möglichkeit, himmlisch zu leben. Und das ist höchste Weisheit, die in den Geboten den Menschen geschenkt wird. Dass das mit der Logik dieser Welt nicht übereinstimmt, das ist klar. Und deswegen haben wir ja darüber schon auch in diesen Tagen uns Gedanken gemacht. Es gibt eine Theologik, eine Logik des Reiches Gottes, und es gibt eine Anthropologik, eine Logik des Menschen, der also von Geburt bis Tod nichts anderes kennt, als das Leben zu genießen und dann ist alles aus. Das ist eine völlig andere Logik. Mich wundert manchmal, dass wir in Heiligenkreuz bei akademischen Veranstaltungen immer noch das Lied singen, Gaudiamus igitur juvenis dum sumus, das alte Studentenlied. Und da heißt es, post jucundam juventutem et molestam senectutem nos habebit humus. Nach der fröhlichen Jugendzeit und dem beschwerlichen Alter geht's ab in die Grube. Also lasst uns des Lebens uns erfreuen. Das ist Atheismus. Das ist Anthropologik, verstehen Sie? Das ist nicht das, was mit den Geboten dem Menschen angeboten wird. Der Mensch bekommt die Möglichkeit, hier auf der Erde schon sich auf himmlische Weise zu verhalten, aber nach der Theologik, nach der Logik Gottes. Dass die Gebote Gottes deswegen von vielen abgelehnt werden, ist klar. Also früher als Gefängnisfahrer habe ich es manchmal erlebt, dass ein Gefangener zu mir sagte, Herr Pfarrer, diese Gebote der Kirche und so, also das macht mir keinen Spaß. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hättest du sie gehalten, wärst du nicht hier. Es war ein Argument, das hat er verstanden. Ja, und am heutigen Tag zu diesem Evangelium ist eine Lesung aus dem Buch Jesu Sirach. Da heißt es, Gott gab dem Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, kannst du sie halten. Gottes Wille zu tun ist Treue. Feuer und Wasser sind dir vor dich hingestellt. Streck deine Hände aus und nimm, was dir gefällt. Der Mensch hat Leben und Tod vor sich. Wir haben diesen schönen Satz gehört aus dem Buch von C.S. Lewis, Die große Scheidung. Da sagt C.S. Lewis, am Ende wird es nur noch 2 Gruppen von Menschen geben. Die eine, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die andere, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Die eine haben den Himmel erwählt, die anderen die Hölle. Aber es liegt in der freien Freiwilligkeit des Menschen. Gottes Willen zu tun ist Treue. Feuer und Wasser sind vor dich hingestellt. Streck deine Hände aus, nimm, was dir gefällt. Du hast die Wahl. Also manchmal hat man doch die Frage auf den Lippen, warum hat die Menschheit nicht wie ein Uhrwerk geschaffen, dass alles gut funktioniert, dass alles automatisch wunderbar läuft. Warum hat Gott dem Menschen die Atombombe in die Hand gegeben, die man den freien Willen nennt? Der freie Wille des Menschen ist eine explosive Kraft. Damit kann man Unglaubliches Gutes tun, man kann aber auch die schlimmsten Taten vollbringen. Warum hat er das getan? Das hängt wirklich mit der Berufung zur Heiligkeit zusammen, die ja eine Berufung ist, Gott ebenbürtig zu sein. Die Berufung zur Heiligkeit wird im ersten Buch der Heiligen Schrift, im ersten Kapitel, bereits angedeutet. Da heißt es nämlich, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis. Und dann, was von vielen gar nicht richtig mehr gewusst wird oder verstanden wird, gibt es ja den Bund zwischen Gott und den Menschen. Und Sie wissen, dass der Bund zwischen Gott und den Menschen immer schon von den alten Propheten im Bild eines Ehebundes gesehen wird. Er, Gott, ist der Bräutigam. Wir, seine Geschöpfe, sind die Braut. Und da heißt es zum Beispiel bei Jesaja, wie der Bräutigam sich freut über seine Braut, so freut sich dein Erbauer über dich. Überlegen Sie, das sagt er zur sündigen Menschheit, zur abgefallenen Menschheit. Und bei Hosea wird das im Bild der Ehebrecherin gesehen, der Dirne, die vom wahren Bräutigam abgefallen, sich mit anderen Männern herumtreibt und Gott die kalte Schulter zeigt. Aber Gott hält an diesem Bund fest. Bei Ezechiel im Kapitel 16 wird das in einer wunderschönen Bildhaftigkeit geschildert, wie der gefallene Mensch wie eine Fehlgeburt am Rande liegt, am Rand des Weges, und Gott kommt vorbei und sagt, bleib am Leben. Und dann nimmt er sich dieses todgeweihten Wesens an, nimmt es an sich, gibt ihm alles, was es zum Leben braucht. Und dann wird es eine wunderschöne Braut. Und dann heißt es, und dann schloss er einen Bund und bekleidete sie mit den kostbarsten Kleidern. Was Gott das gekostet hat, es gibt in dem Kodex der heiligen Hildegard von Bingen, Sivias, da gibt es eine Miniaturzeichnung, da wird das genau dargestellt. Und zwar Christus nackt am Kreuz von Wunden übersät. Aus seiner Seitenwunde quellen Blut und Wasser. Und neben dem Kreuz steht in kostbare königliche Gewänder gehüllt die Ekklesia, die Kirche, mit einem Gefäß. Sie hat eine Krone auf dem Kopf. Und in dem Gefäß fängt sie das auf, was der Herr der Welt schenkt, seine ganze Liebe bis zum letzten Tropfen Blutes. Das heißt, die Theologen haben immer vom heiligen Tausch gesprochen. Er entblößt sich seiner Gottheit, damit wir Menschen wieder vergöttlicht werden, in der Weise, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist unglaublich. Was es ihn kostet, dass wir Menschen ihm ebenbürtig werden können. Und ich habe das ja an einem Bild gesagt. Es wird ja oft gesagt, die Marienverehrung in der katholischen Kirche und so ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Manche sagen sogar, wir hätten eine Vierfaltigkeit konstruiert und hätten aus Maria eine Göttin gemacht. Aber wissen Sie, das ist wirklich eine optische Täuschung. Eine optische Täuschung. Und die besteht darin, dass wenn wir einen Menschen, der ganz in der Vollkommenheit, wie Gott ihn gewollt und wiederhergestellt hat, sehen im Himmel, dann ist er in derselben Herrlichkeit wie Gott, sodass wir rein optisch keinen Unterschied sehen. Aber der Unterschied ist natürlich gravierend. Was er, Gott, vom Wesen ist, das sind wir aus Gnade. Aber nur aus reiner Gnade. Der Mensch darf sich das nicht wie einen Raub an sich ziehen wollen, wie der heilige Paulus im Philipperbrief schreibt. Jesus, der selber Gott war, hat nicht einmal aus seinem Gottsein ein Privileg gemacht, also einen Raub, sondern er hat es hingegeben, damit wir das bekommen, was er uns schenken will, die Wiederherstellung. Deswegen hat der heilige Papst Leo der Große in einer Weihnachts Predigt dieses wunderbare Wort formuliert: O Gott, du hast den Menschen wunderbar geschaffen, aber noch wunderbarer wiederhergestellt. Ist doch wunderschön. Schauen Sie, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das zeigt uns das ja. Nämlich, dass der, der verloren war, von der Liebe des Vaters weit mehr zu erzählen weiß, als der, der daheim geblieben ist. Du hast den Menschen wunderbar geschaffen, noch wunderbarer wiederhergestellt. Und dann in einer zweiten Lesung zum heutigen Tag, genommen aus dem ersten Brief an die Korinther, da schreibt der heilige Paulus: Wir verkünden Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden. Schauen Sie einmal, wenn Jesus an die Gebote appelliert, haltet die Gebote. Und wenn es uns gesagt ist, seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin, dann bedeutet das, wir haben Anteil an der Lebensweise und der Weisheit Gottes, die bleibt. Alle menschlichen Gesetze, nach denen die Machthaber dieser Welt regieren, werden eines Tages verschwinden. Das heißt, wenn sie ganz modern sein wollen, ganz modern, dann seien sie so altmodisch wie möglich. Halten sie die Gebote. Dann sind sie ganz modern. Da werden sie vielleicht schief angeschaut, wenn sie noch sich an diese Dinge halten. Aber schauen Sie, Sie haben doch vorhin in dem Lied, in dem Hymnus gesungen von den Harfen und Psaltern und so weiter. In den Psalmen kommt es tatsächlich immer wieder vor, wenn es da heißt: Ich möchte dir spielen auf der zehnseitigen Harfe. Was sind die, ist die zehnseitige Harfe? Das sind die 10 Gebote. Wenn du die 10 Gebote hältst, dann spielst du die 10-seitige Harfe. Dann entwickelst du eine Harmonie in deinem Leben, die wirklich im Himmel ankommt wie ein Lobgesang, wie ein Preis. Und deswegen will ich deine Gesetze besingen, heißt es im Psalm 119, weil die Gesetze lobwürdig sind, preiswürdig sind. Gott gibt uns die Möglichkeit, dass wir hier auf der Erde schon den Himmel gewissermaßen vorwegnehmen können, zum großen Erstaunen derer, die meinen, sie seien fortschrittlich. Die wahre Fortschrittlichkeit besteht dort, wo der Mensch nach den Gesetzen lebt, die bleiben und nicht die vergehen. Und das hat Christus uns geschenkt. Amen.